Ruhig, Brauner. Hier kommt er. Der literarische Salon. Karin Müller und Christian Raabe unterhalten sich über das Leben, das literarische Universum und den ganzen Rest.
Ja, hallihallo, der literarische Salon hat wieder geöffnet. Hier in Berlin am Start ist Christian Raabe und ich hoffe, dass ich Sie jetzt hören kann und Sie mich auch. Karin, bist du da?
Karin ist da, herzlich willkommen auch aus Frankfurt. Karin Müller am Mikrofon und solange Christian mich hört, ist alles gut.
Ja, dann hört ihr uns nämlich auch. Wir haben schon wieder das eine oder andere Thema mit den Sonnenflecken oder wie man es nennen will. Insofern haben wir jetzt mal wieder eine Episode mit einem Buchstaben hinten dran, zumindest was die Aufnahme anbelangt. Aber schauen wir mal, wie das jetzt noch weitergeht. Ich werde jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit, was mache ich denn? Daumen drücken oder irgendwie Finger kreuzen? Naja, irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, ich kreuze die Finger meiner linken Hand und werde wahrscheinlich hinterher Schwierigkeiten haben, sie wieder auseinanderzukriegen.
Alternativ hätte ich auch noch einen Vorschlag. Du könntest ja ein stilles Gebet sprechen.
Genau, dann hättest du die Gelegenheit, mal was zu erzählen. Karin, hau raus, ich bete währenddessen.
Ja, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob du unsere Folgennummer gesagt hast. Falls nicht, da siehst du mal, ich habe dir auch gar nicht zugehört, was du vorhin gesagt hast. Also, liebe Leute, wir haben Episode 42 und ihr alle da draußen wisst, was 42 bedeutet. Zumindest hoffe ich, dass ihr es wisst. Christian, du weißt es, oder?
Aber selbstverständlich, das ist doch die Antwort, nicht wahr? Also die großgeschrieben, wohlgemerkt.
Die Antwort auf alles. Die Antwort nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest.
Das Problem ist bloß, wir kennen die Frage nicht.
Ja, und der Computer, wie heißt er gleich nochmal?
Deep Thought.
Deep Thought hat da mehrere Millionen Jahre rumrechnen müssen, um auf diese Antwort zu kommen. Und naja, gut, jetzt haben wir die Antwort, wir wissen nur die Frage nicht. Für alle Uneingeweihten, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es solche gibt unter euch, aber für alle, die jetzt damit überhaupt nichts anfangen können, was wir da schon wieder von uns rausblubbern, 42 ist also das wesentliche Zitat aus dieser grandiosen Roman- und Hörspielreihe Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams.
So sieht's aus.
Ja. Und deswegen würde ich heute mal eine Challenge aufrufen, lieber Christian. Meinst du, wir kriegen das hin? Hast du Angst?
Naja, ein bisschen schon. Also.
Bisschen schon, yes. Ja, also ist auch berechtigt, weil ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Also ich würde jetzt wirklich sehr viele wertvolle Körperteile darauf verwetten, dass wir es nicht schaffen.
Also es ist nicht nur eine Challenge für mich.
Es ist eine Challenge tatsächlich für uns beide, wobei du als Exekuteur, Scharfrichter, Henker, also derjenige, der halt dann an den Knöpfen sitzt, tatsächlich derjenige, welche wär's, der den Schlusspunkt setzen müsste bei unserer Challenge.
Okay, dann mach mich mal helle. Also, oder naja, erhelle mich mal. So,
worum wollte ich sagen? Ich erhelle dich mal. Episode 42. Denkst du, wir kriegen unsere Episode 42 in 42 Minuten hin?
Naja. Ich meine, nö, aber lass uns das einfach mal machen.
Ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee, weil
auf jeden Fall.
Ganz ehrlich, also hast du viel zu sagen heute? Jetzt mal so unter uns
Bitchwestern. Ja, wenn ich mir den Stapel der Bücher angucke, die ich hier zu liegen habe, und nach dem, was du mir so schon in den letzten Tagen mal so geschrieben hattest, könnte das eng werden. Aber ich werde mich vielleicht einfach mal etwas einsilbiger halten.
Also. Ja, oder aber wir müssen auch nicht über den kompletten die kompletten Stapel, weil tatsächlich stapelt es sich neben mir auch. wir müssen ja nicht über alles reden.
Mal gucken.
Also wir könnten ja noch ein bisschen was in der Hinterhalte. Weil, vielleicht sollte ich jetzt mal dieses Geheimnis auch lüften. Wir waren nämlich ziemlich planlos in der Vorbereitung dieser Show. Wir haben, also die letzte Show, ihr erinnert euch an das Dämonen-Bootcamp, war ja klar. Und die jetzt folgende, also Episode 43, ist eigentlich auch ziemlich klar. Und ausgerechnet für Folge 42 waren wir blank. Ja? Also haben wir uns überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Also, und dann kam Christian auf die ziemlich geniale Idee, wir könnten ja mal wieder in Anlehnung an unsere ganz frühen Episoden eine
Back
kleine
to the
Pilgrimage,
Roots sozusagen.
Back to the Roots, genau, wir könnten ja mal wieder zu unseren lokalen Bücherschränken pilgern und mal schauen, was da so an Lesestoff zu kriegen ist. Also so ein bisschen wieder mal so Zufallsprinzip. Und das haben wir getan und ich habe, also ich habe tatsächlich drei Bücher rausgezogen, aber vor allen Dingen, ja, ich meine, drei ist einfach immer eine gute Zahl. Ja. Aber es war natürlich dann wieder das Problem, dass ich mich nicht entscheiden konnte, jetzt auch in der Vorbereitung, wobei ich eines habe, das, ja, also das, damit verbinde ich so unfassbar viel und so viele Erinnerungen und da könnte ich dermaßen ins Schwelgen kommen. Ich glaube, ich muss eigentlich nur über dieses eine Buch reden.
Okay, also dann fang doch einfach mal an und wir schauen, wohin uns das führt.
Okay.
Es ist nicht Outlander.
Nein, aber es geht auch nicht in die Richtung. Also nur höchstens ganz rudimentär. Es ist Der Doktor und das liebe Vieh.
Ich spreche zusammen.
Ja, von James Herriot, einem Tierarzt aus Yorkshire, der seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben hat. Und vielleicht erinnerst du dich, aber ganz bestimmt etliche unserer Leser, Hörerinnen, an eine BBC-Fernsehserie gleichnamig, Der Doktor und das liebe Vieh. Das lief, ich glaube, ab 1979 im deutschen Fernsehen.
Da könnte ich ja durchaus geguckt haben, ja. Und mir sagt natürlich dieser Titel auch irgendwie was, aber ich kann mich gerade so gar nicht an irgendwelche Figuren oder sowas erinnern. Deswegen erzähl mir doch mal was darüber.
Ja, also es geht im Grunde darum, James Herriot, der Ich-Erzähler, ist ein junger Tierarzt. Wir sind Ende der 1930er Jahre und die Beschäftigungssituation für Tierärzte im Königreich ist katastrophal schlecht, liegt auch so ein bisschen an der Industrialisierung. Also bis dahin haben die Tierärzte vorwiegend sich natürlich um landwirtschaftliche Nutztiere und vor allen Dingen um, Ackergäule, nennen wir sie mal so, wie sie sind, Zugpferde und so weiter gekümmert. Mhm. Und inzwischen gibt es ja Autos, es ist Automat. Oh.
Red ruhig weiter. Das wird schon wieder eine gute Folge werden, wenn wir schon so anfangen.
Ich habe keine Ahnung, was los ist. Entschuldigung. Ich will überhaupt nichts Schlimmes sagen. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Entschuldigung. Also vielleicht schneidest du es oder...
Warum?
Okay, dann nicht. Also, es gibt kaum noch Nutztiere mehr oder Pferde in dem Sinne. Das heißt, die Tierärzte, die Landtierärzte haben nicht mehr so schrecklich viel zu tun und müssen sich dann zu Werftarbeitern im großen Stil umschulen lassen und sonstiges. Also vor diesem Hintergrund ist James Herriot wild entschlossen, als er eine Anzeige sieht in so einem Tierarztblättchen, dass ein Landtierarzt in den grünen Hügeln von Yorkshire einen Assistenten sucht und er wird eingeladen und fährt hin und tatsächlich bekommt er den Job. Und dieser Landtierarzt heißt Siegfried Farlane, glaube ich, jetzt lass mich nicht lügen. Und Ja, und sein jüngerer Bruder heißt Tristan. Also es ist sehr wagnerianisch, die Vornamen jedenfalls. Und es ist aber eher so ein, also der ist wirklich erheblich jünger, der jüngere Bruder. Der ist im Grunde fast schon so ein Vater-Sohn-Verhältnis. Mhm. Und in der Mitte sitzt dann eben James Herriot, der andere Tierarzt, also Tristan wird auch Tierarzt, sind also im Grunde drei Männer, die sich dem Tierwohl verschrieben haben. Und natürlich gibt es auch diverse Irrungen und Wirrungen auf menschlicher Ebene, weil wenn das Tierchen leidet, leidet der Mensch ja auch mit. Das war auch in den 1930er Jahren in Yorkshire nicht anders. Ja, da egal, ob die Kuh nicht kalbt oder das Schaf irgendwie eine Magendrehung hat oder sonst was. Also da muss immer der Tierarzt dran und die Menschen müssen im Grunde genauso mit behandelt werden wie das Tier. Ja, also ich habe jetzt in dieses Buch, ich habe es jetzt noch nicht komplett gelesen, ich habe natürlich die Fernsehserie früher irre gern gesehen und damals.
Ach, nicht doch. Ah, jetzt ist sie wieder zu hören in diesem Sinne. Ich mach mal kurz eine Edit-Marke und du machst weiter.
Ja, also ich war die ganze Zeit da und habe auch ein bisschen erzählt. Also ich habe erzählt, dass ich gerne Tierärztin geworden wäre, nachdem ich diese Fernsehserie gesehen habe. Und habe jetzt bei der Querlektüre des Buches auch festgestellt, dass also unfassbar viel und sehr detailliert über diese Tierbehandlungen geschrieben wird. Also durchaus auch experimentelle Sachen, wenn dann irgendwie mit irgendwelchen chemischen Reaktionen eitrige Hufgeschwüre oder sowas ausgebrannt werden. Das ist also recht plakativ. Ich weiß nicht, ob das für jedermanns Geschmack ist.
Wow, und das von dir?
Denn das von mir.
Du bist ja tatsächlich, also zumindest sagst du das immer von dir, dass du so zart beseitet wärst. Also ich glaube, da wäre ich raus.
Ja gut, aber ich bin ja vor allen Dingen, sag ich mal, wenn es darum geht, wenn es so um irgendwie so dieses, wenn es so gruselig wird oder wenn es so psychologischer Horror ist oder sowas. Ich kann also mit körperlichen Sachen kann ich sehr gut umgehen. Also auch mit Blut und sowas. Blut, Schweiß, Tränen, Eiter, Geschwüre stört mich alles nicht.
Okay. Na dann werde ich dir demnächst mal vielleicht irgendwie ein Buch aussuchen, wo du das nochmal überprüfen kannst. Mal gucken.
Ja, also ich bevorzuge schon eher die, lassen wir das. Auf jeden Fall, das ist ein wunderbares Buch, und aber es enttäuscht mich ein bisschen, da du ja so, jetzt wollte ich sagen, so wahnsinnig belesen bist, aber
What?
das stimmt natürlich auch nicht, aber was ich eigentlich sagen wollte, dass da du ja also wirklich über ein breites Fachwissen an TV-Unterhaltung der 70er, 80er und 90er Jahre verfügst, finde ich jetzt so ein bisschen schade, dass du da nicht mitreden kannst. Ich dachte, wir können uns jetzt da über Schweinepest und sonstiges unterhalten.
Also
und
erstaunlicherweise war das wohl etwas, was eher an mir vorbei gegangen ist. Weißt du noch, wann das so lief, üblicherweise? Also vielleicht war das ja so die Zeit, wo ich gerade ganz andere Sachen gemacht habe oder so. Wer weiß.
Also du meinst jetzt unter der Woche, tageszeitmäßig, an welchem Tag?
Oder sonntags nachmittags, wenn, Oma normalerweise zu Besuch ist oder, nee.
Das kann ich dir jetzt überhaupt nicht mehr sagen, weiß ich auch nicht. Also ich meine, wie gesagt, es lief so ab 1979 und bis wohl in die 80er Jahre rein. Keine Ahnung, ich schätze schon eher, dass es so mal am Wochenende lief, Wochenende nachmittags oder so. Aber keine Ahnung, also kann mich auch komplett täuschen jetzt.
Ja, schade eigentlich, aber also auf jeden Fall, ich finde ja durchaus so romanartige Erzählungen, in denen dann aber bestimmte Sachen durchaus, sagen wir mal, aus dem Leben einfach mal umfangreich beschrieben werden, finde ich ja durchaus nicht schlecht, wenn es nicht, sagen wir mal, irgendwann mal so überhand nimmt, dass man das Gefühl hat, ich will ja kein Fachbuch lesen. Solange das gut in die Geschichte eingepasst ist, finde ich das immer passend.
Oh. Ja, finde ich auch.
Ja, genau. Und jetzt erzähl mal ruhig weiter, damit wir dich auch irgendwann wieder hören.
Das ist, also ich meine, vielleicht machen wir einfach nur 24.
Da bist du.
Wir haben ein sehr schönes Gespräch geführt, Christian. Das ist dir vielleicht nicht bewusst gewesen, aber wir haben uns sehr nett unterhalten gerade.
Gut. Mhm. Ja, also zumindest du hast dich mit mir unterhalten.
Ja, oder ich habe dann so zum Schluss gesagt, weil du ja klagtest, dass du besonders dich darauf freust, aufs Schneiden, dass genau 42 Minuten, dann habe ich jetzt noch vorgeschlagen, wir könnten auch 24 machen.
Das ja, dann drehe ich mich mal um und leg mich wieder hin. Nee, so weit sind wir noch nicht.
Ja, aber ja, fast.
Wir gucken einfach.
Ja, keine Ahnung. Also ich wollte jetzt noch einen Satz dazu sagen, zu diesem Buch, und dann können wir auch das Thema wechseln, wenn du möchtest.
Okay, können wir machen.
Ja. Ich habe nämlich angefangen, mein Bedauern zu äußern, dass ich dieses Buch erst jetzt in die Finger bekommen habe. Ich habe ja im letzten Jahr habe ich eine, das ist noch gar nicht so lange, es war im letzten Herbst, habe ich mein Band 3 von der Schottland-Reihe geschrieben, und da ist ja der männliche Protagonist ein Tierarzt.
Ah, natürlich.
Und genau, und da musste ich ja einiges recherchieren, und hätte ich jetzt dieses Buch damals schon gehabt, da hätte ich ja die tollsten Dinge rausziehen können, ja. Jetzt habe ich da irgendwie, ich meine, die einzige ernsthafte Tierarztbehandlung, die ich da so richtig ausführlich beschrieben habe, war eine Fohlengeburt. Da habe ich mir dann Videos angeguckt und habe auch eine Beschreibung irgendwo gefunden, aber und ich habe auch gelesen, nee, das erzähle ich jetzt nicht, das ist so traurig, das mache ich nicht. Aber wie gesagt, ich hätte gerne dieses Buch da gehabt, da so als Recherchebasis, das wäre richtig cool gewesen, glaube ich. Ja. Aber hätte, Fahrradkette.
So ist das nämlich. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Buch auch so eine super Geschichte hat. Insofern legen wir uns einfach mal wieder hin, was das anbelangt.
Ja, natürlich. Das ist ja selbstredend. Das ist natürlich ganz großartig. Aber es wäre halt auch schön, naja, du weißt. Aber lass uns jetzt doch mal zu deinen Bücherschrankfunden kommen.
Also auch das war ja einfach mehr oder weniger nur so hingegangen, mal kurz geguckt und gegriffen. Und es sind drei vollkommen verschiedene Bücher. Aber sie scheinen alle ungefähr so aus der gleichen Zeit zu sein, nämlich irgendwie so den 80er Jahren. Und also ich muss mal wirklich sagen, in allen dieser Bücher da wird in einer Art und Weise geschrieben, wie ich hier üblicherweise bei unseren Podcast-Aufnahmen rede. Also, da kannst du dir vorstellen, dass das durchaus anstrengend sein könnte, wenn man das lesen muss.
Ach Quatsch, das ist doch total easy peasy.
Also, wirklich, es hat mir mal wieder gezeigt, dass, weil es eben auch wirklich sehr, sehr unterschiedliche Richtungen sind, dass vielleicht damals wirklich anders formuliert wurde. Ja, insofern würde ich durchaus zu allen dieser Bücher irgendwie wenigstens kurz was sagen, denn ich denke mal, dadurch, dass ich sie natürlich noch nicht alle gelesen habe, denn wir hatten jetzt ja für diese Idee auch gerade mal wieder weniger als eine Woche Zeit, und nebenbei gibt's ja noch so ein bisschen Leben, was sich abspielt, dementsprechend konnte ich die natürlich noch nicht alle drei lesen. Und ich bin mir auch noch nie so richtig sicher, ob ich das zumindest jetzt vordringlich tun werde. Aber nun gut. Ich hätte jetzt hier spontan eins, weil du gerade sagtest, irgendwie, naja, Doktor und so weiter und so fort, oder erzähltest. Ich habe hier nämlich auch einen Doktor, also mehrere Doktoren. Und zwar ist das nämlich ein Buch. Ich weiß nicht, ob du in dem einen oder anderen Privatsender gibt es ja, ich glaube auch jetzt immer wieder noch so als Wiederholung, diese Medical Detectives oder so, Detectives oder sowas in der Richtung, diese Serien, also wo jetzt nicht Art CSI-mäßig das quasi als reine fiktive Spielhandlung unter Einbeziehung von Forensik, sondern wo es eben wirklich nur um diese forensischen Sachen geht. Und dieses Buch ist tatsächlich, sagen wir mal, eine, nennen wir es mal, Fortsetzung eines schon irgendwie relativ damals bekannten Werks gewesen. Und dieses Ding heißt Die Spuren der Toten.
Und sag mal, von welcher Zeit sprechen wir denn jetzt eigentlich? Weil du, also es klingt jetzt so, als erzähltest du irgendwie aus frühmittelalterlichen Dingen. Nee, also das war so eine Ankündigung mit deinem ausschweifenden, du weißt schon.
Ja, richtig.
Und jetzt, ja.
Nee, also es sind so Mitte 80er bis Anfang 90er, so in der Richtung sind diese Bücher erschienen letztendlich. Obwohl, nee, Quatsch. Das Ding ist ja sogar älter. Nein, das ein. Entschuldigung. Dann ist es mal wieder alles ganz anders. Nee, ich hatte das unterste Buch hier auf meinem Stapel übersehen. Das ist nämlich schon wesentlich früher erschienen. Aber ja, es ist das, was ich sagte, dass also früher offensichtlich eben ganz anders formuliert wurde. Dazu stehe ich nach wie vor. Also dieses Ding hier ist zwar von einem Hans Pfeiffer verfasst worden, aber der hat sich hauptsächlich verschiedenste Kriminalfälle, tatsächlich wirkliche Kriminalfälle vorgenommen, auch nicht nur Deutschland, sondern eben, glaube, über die ganze Welt, also so man da an solches Material rankam, und hat sich dann auch wirklich mit den entsprechenden Gerichtsmedizinern, denn in diesem Fall geht es tatsächlich um das Thema Gerichtsmediziner, also das, was der Michael Zokos heutzutage ja auch sehr erfolgreich macht in seinen Büchern, dass es darum geht, eben das, was der Gerichtsmediziner zu dieser ganzen Thematik eines Kriminalfalls beitragen kann. Und da sind durchaus interessante Sachen dabei, die auch schon teilweise recht alt sind. Also ich weiß jetzt gerade nicht, warte mal, das erste Ding hier. Ach so, nee, das war jetzt hier so. Ah ja, na gut, das war jetzt aus den 60er Jahren eine Sache. Also er hat sich das dann auch so ein bisschen thematisch zusammengepackt, sodass man fast schon wieder von Fachbuchcharakter sprechen kann, weil er das in verschiedene, so da gibt's gesicherte Spuren, da gibt es irgendwie so sehr unklare Spuren und hier, das sind nur Sachen, die mit Kindern zu tun haben und so. Es ist durchaus nicht uninteressant, wenn man sich eben für sowas interessiert. Was ich interessant finde insofern ist, dass er natürlich diese doch eher harte Faktenlage jetzt dann in fiktive Handlungen umgesetzt hat. Also es ist im Prinzip fast so ähnlich wie wenn Aktenzeichen XY einen Film aus einem Kriminalfall macht, sozusagen, dass der also dann quasi so diese Vorgeschichte in Prosa berichtet, um dann letztendlich eben auch dazu zu erzählen, was denn der Gerichtsmediziner damit gemacht hat. Und ich habe mir jetzt quasi das allererste Ding angeguckt und das war ein Fall, wo es um einen Kunstschützen ging, der in einem laufenden Programm seine Assistentin erschoss und sich aber letztendlich durch den Gerichtsmediziner dann herausfinden ließ, dass alles eigentlich ganz anders war, als man das jetzt anfangs dachte und auch die Polizei anfangs dachte. Insofern, ich will da jetzt auch gar nicht spoilern. Das ist eine Sache, die macht durchaus Spaß, sie zu lesen, weil das ja, erstens weiß man, das ist wirklich so, also es ist wirklich passiert, dieser Fall. Es ist relativ nett auch, sagen wir mal, formuliert. Wobei eben tatsächlich, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich hier, was ich bei dem Ding relativ interessant finde, ist, dass er kaum wörtliche Rede verwendet, sondern das immer quasi umschreibt, was da gesagt wird. Und das finde ich ehrlich gesagt, ich bin ja so ein Mensch, der sehr wörtliche Rede lastig ist, was mich eher gewundert hat. Also ich konnte es lesen, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, komme ich jetzt nicht klar, aber ich fand es seltsam. Wie bist du da so zugange mit wörtlicher Rede oder nicht?
Ja, ich bin ein großer Dialogfan, das aus den unterschiedlichsten Gründen. Es muss halt auch passen. Also ich meine, es gibt ja auch ganz fürchterliche Dialoge, die man schlecht lesen kann. Ich würde sagen, es kommt immer drauf an, wie es dargestellt ist. Also habe ich jetzt hier keinen so eine krasse Vorgabe, dass ich sage, nee, so will ich das und so anders nicht. Und ja. Aber also ich meine, im Grunde sind es jetzt irgendwie so True Crime Stories, die aber also als Basis, aber die dann einen fiktiven Überbau bekommen haben. Habe ich das jetzt so richtig interpretiert? Naja,
sagen wir mal so, ich meine, er kann natürlich, ja, wie soll man sagen, er kann natürlich die einzelnen Dialoge oder was da wer zu wem irgendwie oder was wer mit wem genau gemacht hat, in welcher Reihenfolge, das kann er natürlich anhand dieser Aktenlage, weil er sich ja nicht mit jedem Polizisten und auch mit dem Toten womöglich noch unterhalten hat, kann er das natürlich nur in eine fiktive Spielhandlung bringen. Mhm. Aber es wird quasi ja diese Sache so nacherzählt, wie es auch Aktenzeichen XY machen würde, indem sie es da filmisch umsetzen.
Ja. Okay, richtig. Fiktionalisierte wahre genau. Verbrechen.
Ja. Also durchaus jetzt nicht uninteressant. Und diese True Crime Sachen sind ja auch gerade in Podcasts momentan extrem beliebt. Wenn ich mir da Zeitverbrechen oder wie sie alle heißen so angucke, ich habe schon lange nichts mehr gehört davon irgendwie. Naja, habe ich ja schon öfter gesagt, ich komme momentan nicht zum Podcast hören. Ja, es geht eigentlich gar nicht, aber nun gut, ist wie es ist. Vielleicht sollte ich mal wieder, nachdem ich nun endlich mit meinem Manuskript irgendwann mal fertig bin, mal wieder ein bisschen Podcasts hören oder so.
Offensichtlich hörst du mich gerade wieder nicht, weil ich habe jetzt schon mehrfach versucht zu unterbrechen.
Nee, habe ich dich nicht gehört, aber jetzt höre ich dich wieder.
Ah, das ist ja sehr schön. Ich wollte einen Podcast-Tipp loswerden, einen True-Crime-Podcast-Tipp für den Fall, dass du irgendwann mal wieder hörst, aber vielleicht ist er ja auch für unsere Leserinnen, Hörerinnen, meine ich, HörerInnen, das ist ja das richtige Gendern, HörerInnen. Genau. Interessant, nämlich Mordlust heißt der.
Ach stimmt, ja, die beiden Mädels.
Die beiden Mädels,
richtig.
Ja.
Finde ich immer wieder sehr interessant, weil wenn sie so erzählen, dann hat man ja eher so das, also ich sehe dann immer so meine Tochter auf der einen Seite, aber sind ja, glaube ich, fertig studierte Juristinnen, wenn ich mich recht erinnere, oder?
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das, ich glaube, das sind auch Journalistinnen. Ich weiß nicht, ob das Juristinnen sind. Also ich glaube, vor allen Dingen haben sie eine journalistische Ausbildung.
Ach, das könnte es auch sein. Also ich meinte irgendwann mal so eine Live-Folge von denen gehört zu haben. Und das klang für mich so, als ob die tatsächlich da auch irgendwie mit ihren studentischen, mit ihren Kommilitonen, kann man das auch gendern? KommilitonInnen? Ja doch, natürlich.
Natürlich.
So wird es sein, ja, natürlich.
Ja, keine Ahnung, kann sein. Also so intensiv habe ich mich mit den Damen noch nicht beschäftigt, außer dass ich gerne ihre Shows höre. Die finde ich wirklich gut gemacht und spannend aufgearbeitet und aber auch gleichzeitig recht unterhaltsam. Also das ist eine gute Mischung, finde ich.
Stimmt, ja. Stimmt. Das ist etwas, sollte man mal reinhören und Frau auch natürlich.
Ja, genau. Wann sind wir heute korrekt?
Ja, also wir versuchen es ja doch irgendwie. Wa? Also langsam, aber sicher müssen wir vielleicht mal trotz Saloon so ein bisschen. Ja,
auch alte Hunde lernen neue Tricks.
Ja, na gut.
Und Hündinnen.
Du hast doch bestimmt noch ein Buch, oder?
Ja, ich hab ja auch noch zwei eigentlich aus dem Bücherschrank geholt. Ich war ja also erheblich diverser unterwegs als du, offenbar, wenn du sagst, du hast lauter so schwurbelsprachige Dinger. Ich habe also zum einen dieses ganz alte Ding aus dem Ende der 70er Jahre von dem Tierarzt von James Herriot. Dann habe ich ein Buch, das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen, bisher noch nicht mal reingelesen. Das ist von 1991. Das habe ich mir mitgenommen, weil mir das Cover gut gefallen hat.
Okay.
Da ist
siehst du, da kannst du mal wieder sehen. Cover verkauft.
Cover verkauft und der Titel. Also Cover und Titel, der Titel lautet nämlich Raubtierfütterung. Ja, also ich war da schon so auf dem Tiertrip und darauf ist ein gezeichneter Tiger zu sehen und der einem Menschen gerade in den Hals beißt. Das ist, aber es ist ästhetisch attraktiv gemacht und das Bild. Und ich kann dir mal den, wenn du möchtest, den Klappentext vorlesen, dir und den unseren HörerInnen, weil mehr habe ich nämlich auch noch nicht zu lesen. Ich lese die Innenklappe, da ist steht ein bisschen mehr drin. Ja. Catherine Driscoll hat in Texas eine Schule für Hundetraining, aber ihr fehlt das nötige Kapital. Da meldet sich nach vielen Jahren ihr Vater Lester und verspricht Rettung. Doch als Catherine zusammen mit ihrem prämierten Jagdhund Ra, wie verabredet, in Austin eintrifft, ist ihr Vater, der als Tierpfleger in einem Zoo arbeitet, von einem Tiger getötet worden. Mhm. Catherine hegt den Verdacht, dass er einem Unfall zum Opfer gefallen ist und lässt sich ebenfalls im Zoo anstellen. Unterstützt von Tierarzt Wick Jamail lernt Catherine in der Folge nicht nur die faszinierende Welt exotischer Tiere kennen, sie erlebt auch deren Gefahren und die skrupellosen Geschäfte, die mit ihr getrieben werden. Mhm. Vor allem jedoch muss sie erkennen, dass die Ursache für die Morde an ihrem Vater und an dem alten Anwalt Hammond in der eigenen Familiengeschichte zu suchen sind. Schon fast vergessene Narben brechen auf, bevor die Klärung einiger dunkler Kapitel einen neuen Anfang möglich macht. Ich finde, das klingt jetzt nicht so schlecht.
Nö. Ja. Ich hätte jetzt tatsächlich, bei Raubtierfütterung, ich hätte da so gar nichts mehr drunter vorstellen können. Aber ja, Klappentext ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die passt. Ja.
Ich glaube, das könnte ein ganz süffiger Krimi sein, den man da mal so weg
Familiengeheimnis, genau, exotische Tiere.
Genau, finde ich auch. Also, dieses Buch wurde ausgezeichnet mit zwei Preisen oder vielmehr mit einem Preis ausgezeichnet, nämlich mit dem Agatha Award und nominiert für den Edgar Allan Poe Preis.
Okay. Ja. Kann man nominiert werden und
kann man, ja, genau. Also ich weiß noch nicht, ob ich es lesen werde, weil man hat ja so viel zu lesen. Und ich habe ja, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, diese, ich habe ja so ein bisschen ein Problem mit den toten Bäumen. Also ich habe ja so eine Totbaumbibliothek, die bei mir am Sofa ist. Und also das sind dann so die Papierbücher, die ich dann auf dem Sofa lese. Ich habe aber so wenig Sofalesezeit, praktisch keine, sondern meistens habe ich ja nur Bettlesezeit und die ist in aller Regel elektronisch auf dem E-Book-Reader und deswegen.
Deswegen ist er wieder weg. Jetzt wieder viel.
So,
jetzt höre ich dich wieder.
Ich habe wirklich nonstop gequatscht. Nonstop.
Ja, das glaube ich dir jetzt einfach mal, weil beweisen kann ich es ja eh nicht. Also, nee, das Gegenteil.
Wir haben auch gemeinsam gesungen, ehrlich gesagt. Also du hast so leise vor dich hingewimmert und ich habe laut vor mich hingejodelt. Und falls es tatsächlich aufgenommen wird, wird es richtig peinlich.
Nee, ist nicht, weil du ist ja eine ja. Genau.
Naja.
Eine durchgehende flache Linie, da ist nix.
Nix, ja.
Oh, Flatline. Das kann heute echt lustig werden, wenn ich das schneide. Naja, egal.
I'm deeply sorry.
Ja, wer auch immer jetzt was dafür kann oder so, schauen wir mal. Wir waren bei, oh Gott, wo waren wir nochmal?
Wir waren bei der Raubtierfütterung und die ist aber vorbei. Ja. Also ich bin durch. Also du wärst jetzt wieder dran, falls du mal wieder was sagen möchtest.
Ja, ich hätte durchaus hier mein das nächste Werk. Und da hat mich tatsächlich auch der Titel als allererstes angesprochen, ich mir spontan nichts drunter, einerseits schon, aber dann doch nichts drunter vorstellen konnte, denn dieser Titel lautet Nekrolog. Dann habe ich das Ding rausgezogen und habe darunter noch einen Untertitel Unernste Geschichten gelesen und dachte mir, in Zusammenarbeit mit dem Cover, was seltsam aussieht, fand ich, das sollte man mal mitnehmen. Also, geschrieben wurde diese Kurzgeschichtensammlung, wie man ja schon grob so erraten konnte, von einem Rolf Schneider. Und den musste ich tatsächlich auch googeln. Der sagte mir so gar nichts. Und das ist ein Autor, der auch so, glaube ich, 30er Jahre oder sowas, entweder Ende 20er oder Anfang 30er Jahre geboren wurde. Und der eine wohl ziemlich bekannte, mir nur vorher nicht bekannte, weil wir sind ja hier, naja, unter, also zumindest ich bin ja der Nichtliterat hier unter uns, die sogenannte 47er Vereinigung. Das ist also durchaus eine Sache, aus der ein paar sehr bekannte Namen, an die ich mich jetzt dummerweise auch nicht mehr erinnern kann, hervorgegangen sind. Ja, und dieser Mensch, der hat Kurzgeschichten verschiedenster Couleur da irgendwie verfasst und alter Schwede, ich habe lange nicht mehr so viele Semikola in einer Geschichte gelesen, lesen müssen, wie auch immer. Warte mal, ich muss mal gucken, ob ich hier tatsächlich irgendwo ein Ding, was ich dann auch direkt mit den entsprechenden Satzzeichen lesen würde. Ja, hier, warte mal. Also, erhaschte vielleicht, Komma, wie vorm Auftritt der Inspizient den harten Hintern des ersten Solotänzers befühlte, Komma, unter Geseufz, Semikolon, sah die Hand des Basses im mächtigen Brustausschnitt der Heroine, Punkt. Dann ging knatternd der Vorgang hinan, Semikolon, wobei ein Leerzeichen davor eigentlich nicht so ganz richtig ist. Übel klang der Ton aus den angenagten Stimmlippen des Vaters, Komma, und so weiter und so fort. Also in diesem Satz sind, glaube ich, da, wenn ich da weitergelesen hätte, noch weitere drei Semikola. Das, was ich jetzt gelesen habe, klingt natürlich erstmal total Banane irgendwie, weil ich jetzt hier bloß so geguckt habe. Aber die Geschichte ist an sich total cool und deswegen bin ich auch mit diesem Buch noch nicht fertig. Das handelt nämlich von einem Menschen, der sich einfach mal gesagt hat, ey, das Thema Sexualität, Nacktheit und so hat doch als Tabu langsam ausgedient. Das wollen wir mal abschaffen. Ich besorge euch aber ein neues. Und dieses Tabu bedeutete in dem Moment, dass es von den Genitalien hochrutscht zu allem, was man mit dem Mund macht. Also sprich, essen, reden, singen, auch irgendwelche Blasinstrumente spielen oder so, wurde fortan nach seiner Lehre mit einem Tabu belegt, was also zum Beispiel bedeutete, man lief zwar nackt rum, aber letztendlich hat man sich nicht mehr getraut, in der Öffentlichkeit zu essen und jemanden zum Frühstück einzuladen. War also quasi schon ein No-Go oder sowas in der Richtung oder vielmehr der Ausdruck äußerster Vertraulichkeit oder so. Und ganz zum Schluss kommt letztendlich raus, dass er so ausgerechnet auf diese Sache gekommen ist. Also er schwingt sich dann sogar zu irgendeiner Art von Diktator oder irgendwie wie heißt denn das? Na egal.
Despot?
Ja, also das nicht ganz so, aber zu so einer Art, wurscht, ich schneide das raus.
Ach Quatsch.
Ich bin jetzt von diesen Semikola so angesteckt worden, dass ich jeden Satz noch mal ein bisschen weiter verlängern möchte, instinktiv wahrscheinlich, keine Ahnung. Nee, also auf jeden Fall kommt ganz zum Schluss mehr oder weniger raus, dass er auf dieses Tabu deswegen gekommen ist, weil er ganz heftig stottert. Und also diese Idee fand ich total interessant und es ist auch so, sich einfach so eine Sache mal rauszunehmen und etwas vollkommen Abstruses, aber mehr oder weniger todernst und literarisch durchaus anspruchsvoll textlich zu bearbeiten, finde ich durchaus interessant. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was die anderen Geschichten da so zu sagen haben. Das ist also, ich glaube, wann ist das erschienen, das Buch? Da muss ich jetzt nämlich mal gucken. Ah, 76. Siehst du, also insofern stimmt es tatsächlich, dass es vor den 80er Jahren erschienen ist. Ja, am Anfang hat's mich gewundert, weil er durchaus so die eine oder andere ziemlich kritisch-satirische Seite angeschlagen hat, dass das ja quasi etwas ist, was zu DDR-Zeiten verlegt wurde. Möglicherweise, ich weiß ja, ich habe die anderen Geschichten jetzt noch nicht gelesen, hat es aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass da die kritische Sicht durchaus in Richtung Kirche ja ging, weil eben Thema Sexualität und so, wo hatte da auch viel eben mit dem Tabu durch die Kirche zu tun. Und DDR und Kirche, die, das war ja auch so eine Sache, die da nicht so richtig zusammenpasste.
Du meinst also, Kirche?
Ja.
Entschuldigung. Es klang jetzt immer nach, fast schon wie Küche, Kirche.
Okay, ja, das ist, liegt wahrscheinlich an meiner regionalen Ausrichtung.
Ah ja, das macht nichts. Sorry, wenn ich hier wieder gleich unsachlich dazwischen grätsche.
Ja, also wir könnten die 42 Minuten jetzt schon erreicht haben, aber ich weiß es nicht, weil, ja, du weißt ja warum.
Ich weiß warum. Aber ich habe dazu, hätte ich ein passendes Buch noch, okay. Das ich tatsächlich auch schon längst lesen wollte, es aber nicht getan habe und jetzt habe ich es im Bücherschrank gefunden und zwar in einer wirklich sehr hübschen und sehr, sehr 1A tippitoppi erhaltenen Hardcover-Ausgabe sogar. Das werde ich wahrscheinlich sogar auch behalten und erstmal nicht wieder aussetzen. Mhm. Das ist nämlich von Ildikó von Kürti, Es wird Zeit.
Guckst du. Guckst also Ildikó von Kürti sagt mir ja durchaus etwas, nur habe ich von ihr noch nicht allzu viel gelesen, aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich ihren Stil durchaus mag.
Ja, also ich auch. Ich habe jetzt aber auch schon länger nichts mehr gelesen und dieses neue Buch muss so ein bisschen anders sein als ihre bisherigen. Also nicht ganz so humorig, sondern etwas nachdenklicher. Mhm. Und es geht eben so um eine mittelalte Frau. So kann ich mich also wunderbar damit identifizieren. Okay. Da steht dann, es fängt schon an, du kannst dich nicht zu früh freuen, nur zu spät. Ist auch schon mal eine sehr schöne Aussage, ja genau. Der ist nicht so verkehrt. Sie wird bald 50 und die Lüge, mit der sie schon so lange lebt, fühlt sich fast an wie die Wahrheit. Dann stirbt ihre Mutter. Mit der Urne auf dem Beifahrersitz kehrt Judith in ihre Heimat und in ihre Vergangenheit zurück. Mhm. Und plötzlich ist nichts mehr so, wie es war.
Holla.
Und so weiter und so weiter, ja.
Das klingt also ja sehr geheimnisvoll.
Ja, ich glaube auch.
Anders.
Ich finde, okay. Ja, eben. Es klingt anders und es ist wirklich ein so hübsches Buch, wenn man das nämlich aufklappt, da sind innen drin auch wirklich farbige kleine Aquarellzeichnungen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr hübsch. Mhm. Sehr hübsch.
Cool.
Also insofern, da freue ich mich wirklich, es irgendwann mal am Sofa zu lesen, wenn ich mal wieder Sofalesezeit habe.
Das ist gar keine schlechte Idee.
Ja.
Und weißt du was? Wir machen jetzt Schluss.
Wir machen jetzt Schluss, sehe ich genauso.
Und ja, also für den Fall, dass ich das richtig geschnitten kriegen sollte, würden jetzt exakt 42 Minuten um sein. Mal sehen, ob ich das kriege.
Du schaffst das, Christian. Ist ganz großartig. Tschüss, ihr Lieben. Ja, bis zum nächsten Mal. Dann machen wir 43 Minuten.
Das schaffen wir nicht. Nicht zu dritt.
Ich glaube auch.